Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, wie wir alle, dass im Lichte der unglaublichen Ereignisse, der Probleme, der Trübsal, die heute stattfindet in aller Welt, Gott doch eigentlich eingreifen sollte oder müsste oder könnte? Warum tut er es dann nicht? Warum lässt er all diese schrecklichen Zustände voranschreiten? Und ich könnte eine große Liste von Dingen Ihnen mitteilen, die alle falsch laufen. Ich meine, eigentlich läuft so gut wie gar nichts richtig zurzeit auf dieser Welt. Und das ist auch erklärbar. Denn diese Welt ist die Welt Satans des Teufels. Satan ist der Gott dieser Welt, der über diese Welt herrscht. Er und seine Dämonen. Und Gott lässt das zu. Warum greift Gott denn nicht ein? Wir haben auch individuelle persönliche Probleme, denke ich einmal. Und warum greift Gott da nicht ein? Wir sind ja alle auch Opfer geworden dieser Coronavirus-Maßnahmen zum Beispiel, die ganze Welt ja total jetzt in den Klauen hält. Und ich meine jetzt nicht unbedingt das Virus, ich meine jetzt die Maßnahmen, die dann von Regierungen, Regierungsoberhäuptern verhängt werden, die sich auf Mediziner und Wissenschaftler verlassen, die untereinander uneins sind, wie dann eigentlich jetzt dieses Virus bekämpft werden sollte. Und dann werden dann Maßnahmen verhängt, man fühlt sich fast schon wie in einer Diktatur, einer weltweiten Diktatur. Warum lässt Gott das zu? Warum greift Gott nicht ein? Warum schaut er diesen schrecklichen Dingen zu, die überall in der Welt geschehen? Der Verderbnis, wie Sodom und Gomorra. In den meisten Ländern ist das ja der Fall. Politiker total verderbt, lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Und. Wie gesagt, die Liste ist endlos. Nun, Habakuk hat sich diese Fragen gestellt. Und wir hatten in den letzten Predigten schon etwas über Habakuk gehört, aber heute möchte ich auf die Antwort eingehen, die Gott dem Habakuk gab. Denn Habakuk schrieb nicht für seine Zeit, er schrieb für uns heute. Es sind alles dies Endzeit-Prophezeiungen, Endzeit-Aussagen. Und Habakuk hat sich diese Frage gestellt, Gott, schau dir an, was hier im Haus Israel, im Haus Juda geschieht. Aber es geht nicht um das damalige Haus Israel, es geht nicht um das damalige Haus Juda, es geht um die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda, die, wie wir wissen oder wissen sollten, sich in Ländern befinden heute, wie den Vereinigten Staaten von Amerika, wie in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und natürlich auch im Staat Israel. Und Habakuk sagt, ja, siehst du nicht diese Verderbtheit? Alle Menschen, die dort leben, die sind verderbt. Die leben in einem verderbten Zustand. Sie sagen vielleicht, sie sind göttlich, sie beten dich an und sie tun das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Warum greifst du nicht ein? Warum lässt du das gewähren? Und Gott gibt ihm die Antwort. Und er sagt, in kurzer Zeit werde ich eingreifen. Und ich werde alle diese Nationen, von denen ich gerade gesprochen habe, auf das Schlimmste bestrafen in einem dritten nuklearen Weltkrieg. Die meisten Häuser werden zerstört werden, die meisten Städte werden zerstört werden, die meisten Menschen werden umkommen. Und andere werden in die Versklavung geführt werden. Und ich werde die modernen Chaldeer erwecken, um dies zu bewerkstelligen. Die modernen Chaldeer, eine Bezeichnung für das letzte babylonische Reich, die letzte europäische Vereinigung des ehemaligen römischen Reiches, die zurzeit in Europa stattfindet. Eine Vereinigung, die letztendlich aus 10 Nationen oder Nationengruppen bestehen wird, unter der Führung eines charismatischen, politischen, militärischen, dämonisch besessenen Führers, dem Tier. Und die werden die Häuser Israel und Juda zerstören. Ja, und das passte natürlich Habakuk auch wieder nicht. Wie? Du willst dieses Volk, diese Institution, diesen Machtblock benutzen? Die sind ja noch ungerechter als die Häuser Israel und Juda. Und darauf gab Gott ihm eine weitere Antwort. Er sagte, ja, aber die werde ich auch gehen. Die werden auch nicht ungeschoren davon kommen. Ich werde die modernen Meder erwecken. Und die werden dann das babylonische System zerstören. Aber auch die modernen Meder werden nicht ungeschoren davon kommen. Auch die werden von mir zur Rechenschaft gezogen werden. Denn keiner ist gerecht. Alle diese Nationen leben in ungerechter, gottfeindlicher, gottverderblicher Weise. Aber Habakuk erkannte natürlich, dass dies eine unglaubliche Zerstörung in der ganzen Welt anrichten wird. Und Jesus Christus hat dies bestätigt. Er hat gesagt, wenn ich nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, so würde kein Mensch am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden. Die Auserwählten, das sind die, die herausgerufen worden sind aus dieser schrecklichen, verderbten, von Satan besessenen Welt. Das könnten Sie sein. Betrachten Sie sich als ein solcher Auserwählter? Und wenn ja, wie leben Sie? Treten Sie Gott nach wie vor mit den Füßen? Meinen Sie, Sie könnten Hoffnung haben, dass Gott Ihnen helfen wird, wenn Sie nach wie vor seinen Sohn anspeien, ihn martern, ihn geißeln, letztendlich ihn töten, diesen Speer, den der Soldat in die Seite von Christus stieß und ihn damit umbrachte? Sind Sie derjenige, der heute diesen Speer in die Seite von Christus stößt? Die Bibel sagt, dass wenn Christus zurückkommt, alle Augen werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben, denn sie alle, wir alle sind schuldig geworden am Tode von Jesu Christi. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Christus hat den Tod für Sie und mich bezahlt. Er ist zur Sünde geworden in dem Sinne, hat unsere Sünden auf sich geladen, aber wir müssen sein Opfer anerkennen. Wir müssen bereuen, dass wir gesündigt haben. Wenn wir nach wie vor Gott und seinen Sohn mit Füßen treten, den Heiligen Geist verleugnen, der von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausströmt, dann müssen wir nicht meinen, dass Gott uns helfen wird, wenn die Zeit der Trübsal kommt. Und die Zeit der großen Trübsal kommt sehr bald. Es ist der Zorn Satans, der heute bereits schon begonnen hat, über alle Welt ausgegossen zu werden. Machen wir uns nichts vor. Dieser ganze Coronavirus-Zirkus ist eine Erfindung von Satan. Eine Erfindung in dem Sinne, dass er diese ganze Situation benutzt, um letztendlich das Volk Gottes zerstören zu wollen, aber dann die gesamte Welt. Und so hat jetzt Habakuk alles dies von Gott gehört. Und jetzt gibt er uns Antworten, gibt uns Trost, will uns Trost geben. Es hat keinen Wert, sich einfach umzudrehen, nichts von dem hören zu wollen, was wir Ihnen schon seit fast 100 Jahren verkündigt haben. Das sind Endzeitprophezeiungen. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts begann die Kirche Gottes damit, diese Prophezeiungen Ihnen bekannt zu machen. Davor waren sie eigentlich für lange, lange Zeit nicht bekannt gemacht worden. Und wir geben sie Ihnen heute bekannt. Aber wenn Menschen meinen, sie bräuchten das nicht zu hören, sie könnten nach wie vor ihren Lebensweg gehen, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn dann dieser, in Anführungszeichen, Schicksalsschlag über sie hereinbricht. Ich möchte beginnen, jetzt heute in Habakuk Kapitel 3 und Vers 1 zu lesen. Und ich lese von der Luther-Übersetzung 1912. Und da heißt es hier, dies ist das Gebet des Propheten Habakuk für die Unschuldigen. Das ist das, wie es Luther 1912 bringt. Nun, andere Übersetzungen haben es ein wenig anders. Zum Beispiel die Lutherbibel 2017 sagt, dies ist das Gebet des Propheten Habakuk nach der Art eines Klageliedes. Und die Schlachterbibel ähnlich. Es ist dies eine heftige Wehklage. Es ist eine Wehklage, wie ich sagte, weil Gott deutlich gemacht hat, er wird die ungerechten Chaldäer erwecken, um die ungerechten Israeliten und Juden zu bestrafen. Und dann wird er die ungerechten Meder erwecken, um die ungerechten Chaldäer zu bestrafen. Und dann wird er sich selbst an die ungerechten Meder wenden. Und alles dies wird unglaubliche Zerstörung anrichten auf der ganzen Erde. Selbst Tiere sind davon in Mitleidenschaft gezogen. Ich las jetzt heute einen Bericht, dass dieser letzte Waldbrand, diese Serie von Waldbränden in Australien im letzten Jahr, angeblich mehr Tiere umgebracht hat als jemals zuvor in der Geschichte. Nun, natürlich ist das nicht unbedingt richtig, denn wir wissen ja, dass zum Beispiel zur Zeit von Noah alle Tiere umkamen, es sei denn jene, die in der Arche waren. Aber es war schon eine katastrophale Situation in Australien, ein Vorläufer. Ein Vorläufer von dem, was kommen wird, denn Hosea sagt uns auch, dass die Tiere des Landes und auch die Vögel des Himmels hinweggerafft werden, wenn diese schreckliche Zeit beginnt. Wir lesen weiter. In Kapitel 3, Vers 2. Herr, ich habe dein Gerücht gehört, dass ich mich entsetze. Die Elberfelder Bibel schreibt, ich habe deine Botschaft vernommen, Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Was ist das Werk hier? Nun, es geht um das Werk des Erweckens der Chaldäer und gleichzeitig, wie ich sagte, der machtvollen Verkündigung des Evangeliums in der Welt zu einem Zeugnis an alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und Habakuk hat das bereits schon durch göttliche Inspiration gesehen. Und er sagt dann, Herr, mache dein Werk lebendig. Oder wörtlich heißt es hier, rufe es ins Leben. Erneut ein letztes Mal, schauen Sie, in der Zeit der Endzeit. Und das heißt dann, mache dein Werk lebendig mitten in den Jahren, oder wie die Elberfelder-Bibel bringt, inmitten der Jahre. Und lass es kund werden, mitten in den Jahren oder in der Mitte der Jahre. Wenn Trübsal da ist, er spricht von der großen Trübsal, wenn sie kommen wird, so gedenke der Barmherzigkeit. Nun, es ist ein Lied auch, wie wir eben gelesen haben, ein Gebet für die Unschuldigen. Das sollten Sie und ich sein. Es heißt nicht, dass jeder unschuldig ist, dass jeder nicht sündigen kann. Natürlich versündigen alle. Aber wir sündigen nicht mutwillig. Wir sündigen nicht mit dem Vorsatz, weiter zu sündigen, immer weiter und weiter zu sündigen, in keinster Weise umzukehren. Nein, wenn wir sündigen, bereuen wir. Wir wenden uns an Gott, bitten um Vergebung, bitten darum, dass er das Opfer seines Sohnes auf uns anwendet. Und er wird es tun und dann wird unsere Sünde hinweggenommen. Denke der Barmherzigkeit, wenn diese Trübsal kommt. Und wie wir sehen werden, wird Gott der Barmherzigkeit gedenken für die Unschuldigen, für sein Volk. Gott gibt uns hier in diesem dritten Kapitel eine Botschaft des Trostes, eine Botschaft der Hoffnung. Aber es wird auch die Gerechtigkeit Gottes dargestellt. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet nicht, dass Gott einfach über Sünde hinweg sieht, wenn sie nicht bereut werden, wenn man nach wie vor sündhaft lebt. Und wenn man selbst einmal sündhaft gelebt hat, ein Gerechter war, sich aber dann abwendet von Gott, so heißt es, seiner Gerechtigkeit wird nicht mehr gedacht werden, solange wie er in Ungerechtigkeit lebt, bis er dann bereut, hoffentlich. Und dann wird natürlich wieder die Sünde vergeben und er kann wieder den Status des Gerechten erlangen. Aber es ist dies keine gute Situation, kein guter Ratschlag, sich zunächst einmal von Gott abzuwenden und dann in Sünde zu leben. Denn Sünde ist eine Situation, die den Tod hervorruft und auch Leiden hervorruft. Automatisch, ganz automatisch. Sie sündigen, sie werden leiden. Sie werden mit den Konsequenzen der Sünde leben müssen. Und wie ich des Öfteren schon gesagt habe, wenn Sie sündigen, indem Sie sich zu viel Alkohol hineinstopfen in Ihren Körper, zu viel saufen, vielleicht Drogen zu sich nehmen und sich dann an das Steuer eines Autos setzen und dann einen Unfall produzieren, vielleicht sogar sich selbst dadurch verletzen und ein Arm oder ein Bein muss amputiert werden. Ja, damit müssen sie leben für den Rest ihres Lebens. Selbst wenn die Sünde vergeben wird von Gott, wird das nicht aufgehoben werden, diese Konsequenz. Ich möchte kurz auf Hosea Kapitel 6 eingehen, denn wir lesen in vielen Stellen, dass diese große Trübsal so ungefähr 3,5 Jahre dauern wird. Nun, das letzte Jahr der großen Trübsal ist identisch mit dem Jahr des Tages des Herrn, des Tages des Zornes. Einige sagen, es wird 7 Jahre lang dauern, das ist Blödsinn, davon sagt die Bibel absolut nichts. Es geht um 3,5 Jahre maximal, möglicherweise aber auch weniger, denn Christus sagte ja, er kommt, um diese Tage zu verkürzen. Und so lesen wir in Hosea Kapitel 6 und Vers 2, er macht uns lebendig nach 2 Tagen und er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Also möglicherweise wird es nicht 3,5 prophetische Tage oder Jahre dauern, sondern sogar etwas weniger. Auch ein Grund dafür, dass wir nicht den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Christi kennen können. Aber warum, noch einmal gefragt hier, werden die Nachfahren des alten Hauses Israel und Juda bestraft werden? Und zwar zu Beginn der großen Trübsal. Darum geht es hier. Ich möchte kurz einmal eine Situation mit Ihnen diskutieren, die im damaligen Haus Israel geschah, die aber genau auf die heutige Situation der Amerikaner, der Briten, der Kanadier, der Australier, der Neuseeländer, anderer englischsprachigen Länder Anwendung findet in 2. Könige 17. Da lesen wir die Verse 9 und 10. Und die Israeliten ersannen, denken Sie jetzt aber an die modernen Israeliten, die ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihren Gott. Sie bauten sich schön in allen ihren Städten, vom Wachturm bis zur festen Stadt, und richteten Steinmale auf und Ascheren auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Denken Sie an die sogenannten christlichen Kirchen heute in diesen Ländern, natürlich auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Sogenannte christliche Kirchen, die so viele Statuen in ihren Inneren haben, auch draußen manchmal schon, die total heidnisch sind, denen man einen christlichen Mantel übergedeckt hat, damit aber man sie nicht christlich gemacht hat. Und Gott hasst das. In Vers 13, da lesen wir: Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten, und wir warnen sie heute, wie wir schon seit fast 100 Jahren die Menschen gewarnt haben. Er hat sie gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen: Kehret um von eurem bösen Weg und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten, aber sie gehorchten nicht, wie die meisten Menschen seit fast 100 Jahren nicht gehorcht haben und heute auch nicht gehorchen, sondern versteiften ihren Nacken, wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Und dazu verachteten sie seine Gebote. Was den Sabbat soll man heute halten? Was die heiligen Festtage soll man heute halten? Was, man soll Weihnachten und Ostern nicht halten? Ach, das ist doch Blödsinn! Sie verachteten seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach, ihrem nichtigen sogenannten Christentum, das nichts mit dem wahren Christentum der Bibel zu tun hat, wo ein anderer Jesus gepredigt wird, wo ein anderes Evangelium gepredigt wird, wo man an Situationen glaubt und an Systeme glaubt, wie zum Beispiel die Dreieinigkeit, die in keinster Weise in der Bibel gelehrt werden. Nein, sie wandelten diesen nichtigen Götzen nach und sie trieben Nichtiges und sie taten wie die Heiden um sie her, von denen der Herr ihnen geboten hatte, sie sollten nicht wie diese tun. Aber sie verließen alle Gebote des Herrn. Sie taten es damals, sie tun es heute. Und wehe ihnen, wenn sie das auch tun. Sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und sie machten sich zwei gegossene Kälber, eine Aschera, und beteten alles Heer des Himmels an und dienten dem Baal, dem Sonnengott, der wird heute nach wie vor verehrt. Man hält den Sonntag, dem Tag des Sonnengottes. Man hält Weihnachten, dem Tag, an dem der Sonnengott angeblich geboren ist. Was die Aschera angeht, man hält Karfreitag, der Tag, an dem angeblich der Sohn der Aschera umkam, an einem Karfreitag, an einem schwarzen Freitag, wie er genannt wird, und der dann angeblich an einem Sonntag auferweckt worden ist. Alles dies hat mit dem wahren Christentum nichts zu tun. Christus ist an einem Mittwoch gekreuzigt worden. Er ist am Samstagabend zu Sonnenuntergang, am Sabbat noch auferweckt worden. Aber das hört man heute nicht in den sogenannten christlichen Kirchen. Lesen wir weiter. In Vers 19. Und auch Juda hielt nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Und darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israel und demütigte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem Angesicht verstieß. Denn Israel hatte sich losgerissen vom Hause David und Jerobam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Der wandte Israel ab vom Herrn, wandeln heute sie nach den Satzungen ihrer Regierenden, die sie abwenden von den Gesetzen und Geboten Gottes, und machte, dass sie schwer sündigten, und so wandelten die Israeliten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und sie ließen nicht davon ab, bis der Herr Israel von seinem Angesicht wegtat, wie er geredet hatte durch alle seine Knechte, die Propheten, und so wurde Israel aus seinem Lande weggeführt, nach Assyrien, bis auf diesen Tag. Das war damals, so genau wird es heute auch wieder geschehen, in kurzer Zeit. Und Gnade ihnen Gott, wenn sie zu denen gehören, die so leben, wie es hier geschildert worden ist. Das ist der Grund, warum Israel so zornig heute ist, oder vielmehr, warum Gott so zornig heute ist mit Israel, mit dem modernen Israel, mit den Amerikanern, den Briten, in Australien, Kanadien und so weiter. Die sollten es nämlich besser wissen. Aber sie wissen es scheinbar auch nicht besser oder wollen es nicht wissen. Sie hätten ein Vorbild sein sollen, auch für Länder wie Deutschland. Sie sind ein Vorbild geworden, aber in schlechter Weise. Wie meine Mutter immer gesagt hat, alles Schlimme kommt aus Amerika. Sie hatte da nicht ganz Unrecht mit. Lesen wir weiter in Kapitel 3 und Vers 3. Gott kam vom Mittag, heißt es hier, aber die Elberfelder Bibel schreibt, von Teman, das heißt Türkei, oder ein Grenzgebiet zur Türkei hin. Und der Heilige vom Gebirge Paran, Selah. In anderen Worten, denk mal darüber nach. Und dann heißt es, seines Lobes oder seiner Herrlichkeit war der Himmel voll und seiner Ehre war die Erde voll. Nun, wovon spricht Habakuk hier? Woran erinnert er uns? Zunächst einmal Richter Kapitel 5. Richter Kapitel 5 und Vers 4. Herr, als du auszogst von Seir, als du einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde, auch der Himmel troff, auch die Wolken troffen vom Wasser. Was ist hiermit gemeint? Nun, 5. Mose, Kapitel 33. 5. Mose 33 und die Verse 2 bis 5. Er sprach, der Herr ist vom Sinai gekommen und ist ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist erschienen vom Berge Paran her, denken Sie an das, was wir gerade in Habakuk gelesen haben, die gleichen Orte werden hier genannt. Er ist erschienen vom Berge Paran her und ist gezogen nach Meribat Kadesh. In seiner Rechten ist ein feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt die Völker. Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Mose hat uns das Gesetz geboten, das Erbe der Gemeinde Jakobs. Und der Herr ward König über Jeschurun, als sich versammelten die Häupter des Volkes samt den Stämmen Israels. Es geht hier um das Kommen von Jesu Christi, damals, als er das Gesetz den Israeliten und den Juden verkündigte vom Berge Sinai. Nun, das Gesetz gab es immer schon, mit Erschaffung des Menschen, aber die hatten natürlich alles vergessen, oder vieles zumindest. Sie waren hunderte von Jahren in ägyptischer Sklaverei und Gefangenschaft. Da wurde denen nichts mehr gesagt von dem Gesetz Gottes. Das musste ihnen erneut verkündigt werden. Und so lesen wir hier in Habakuk Kapitel 3 und Vers 4. Sein Glanz war wie ein Licht. Strahlen oder auch Sonnenstrahlen gingen von seinen Händen. Darin war verborgen seine Macht. Und vor ihm, Vers 5, her ging Pestilenz und Plage, oder die Authorized Version, die King James Bibel sagt, brennende Kohlen gingen aus, wo er hintrat. Schauen Sie, Christus wird erneut kommen. Damals kam er, um das Gesetz Gottes zu verkündigen. Aber dann wird Gott jetzt in kurzer Zeit seine Plagen ausschütten über die Menschen, weil sie das Gesetz Gottes nicht halten. Was ist mit diesen brennenden Kohlen gemeint? Nun, in Jesaja Kapitel 6 und in Vers 6 finden wir eine Bezugnahme auf brennende Kohlen im Hinblick auf Gott. Jesaja 6 und Vers 6. Da flog einer der Seraphim, ein mächtiger Engel, der flog zu mir, dem Jesaja, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Also diese glühenden Kohlen stehen in Bezug zu Gott, zu seiner Umgebung. Aber es gibt auch noch eine weitere Situation, wo die glühenden Kohlen auch noch anders beschrieben werden. In Ezekiel Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Hier hat Ezekiel diese Vision, wo er Gott sieht, aber nicht nur Gott. Ezekiel 1, die Verse 13 und 14. Und in der Mitte zwischen den Wesen, diesen vier Wesen, diesen Engelwesen, sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze und die Wesen liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Hier werden sogar diese feurigen Kohlen mit mächtigen Engelwesen verglichen. Wenn Gott kommt, wird er mit seinen mächtigen Engelwesen kommen, um diesem Schrecknis der menschlichen Willkürherrschaft auf dieser Welt ein Ende zu bereiten. Lesen wir weiter in Habakuk 3 und Vers 6. Er stand und maß oder ließ erbeben die Erde. Er schaute und machte beben oder erzittern die Heiden, dass zerschmettert wurden die Berge, die von alters her sind, und sich bücken mussten die ewigen Hügel, die Ehe wie vor Alters ein Herzog. Nun, das geht natürlich auch um menschliche Regierungen und Mächte, die mit Bergen und Hügeln verglichen werden. Diese Heiden, die müssen alle vor Gott erzittern, die müssen alle anerkennen letztendlich, Gott ist der Herr. Und wir sind unfähige, selbstgerechte, pharisäische Menschen, die sich angemaßt haben, an Gottes Stelle zu regieren. Vers 7. Ich sah der Mohren oder der Kushita, die Anrede ist hier im Hinblick auf die Äthiopier. Ich sah die also und deren Hütten in Not und der Midianiter gezählte Betrübten antworten. Niemand wurde ausgenommen, wenn Christus zurückkommt. Wenn diese letzten 7 Plagen des Zornes Gottes ausgegossen werden über diese Erde. Warst du nicht zornig, Vers 8, Herr? In der Flut und dein Grimm, in den Wassern und dein Zorn im Meer, da du auf deinen Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten? Es geht natürlich hier zunächst einmal um die Spaltung des Roten Meeres. Aber wir finden auch eine weitere interessante Aussage hier. Auch da war scheinbar Gott von Engeln umgeben, als alles dies geschah, als der Auszug aus Ägypten erfolgte. Denn diese Rosse, auf denen Gott ritt, und diese Wagen, die den Sieg behielten, die werden nicht ganz genau zu den Zeiten erwähnt, als Christus, denn es war Christus, der Gott des Alten Testamentes, der Israel aus Ägypten führte, dass die dabei waren. Aber schauen wir uns einmal an, was mit diesen Rossen gemeint ist, was mit diesen Wagen gemeint ist. Zum Beispiel in 2. Könige Kapitel 2. 2. Könige Kapitel 2, die Verse 11 bis 12. Und als sie miteinander gingen, Elia und Elisa, und redeten sie, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Und es schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel, aber nicht den dritten Himmel, sondern in den ersten Himmel, könnte man sagen. Und er wurde dort zu einem anderen Ort hier auf der Erde transportiert. Denn Christus sagte später, niemand ist gen Himmel gefahren. Also auch Elia nicht. Aber es geht hier um Engelwesen, die ihn auf übernatürliche Weise von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde transportierten. Er ist damals auch nicht gestorben, denn es heißt, dass später ein Brief von ihm ankam. Der lebte nach wie vor irgendwo und hat dann einen Brief geschrieben. Auch in 2. Könige Kapitel 6. Hier geht es um Elisa und seinen Knecht. 2. Könige Kapitel 6. Die Verse 15 bis 17. Und der Diener des Mannes Gottes stand früher auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Und da sprach sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Und er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und er öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist das Wort des Trostes, von dem ich eben sprach. Wir sind nicht allein. Nicht nur ist Gott auf unserer Seite. Nicht nur ist Jesus Christus auf unserer Seite. Wir sind umgeben von vielen Engeln, die uns beschützen. Diese feurigen Rosse. Denken wir daran. Wir sind umgeben von diesen Engeln. Nun, wir sollten niemals versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen, denn wir könnten sehr leicht Kontakt aufnehmen mit falschen Engeln, mit gefallenen Engeln, mit Dämonen. Die wollen nämlich gern mit uns auf in Anführungszeichen freundschaftlicher Basis verkehren. Aber wir sind umgeben von Engeln. Und die sind sehr interessiert daran, wie sie leben. Ich möchte auch kurz einmal eine Stelle in 2. Chronik, Kapitel 32, aufschlagen, um Ihnen zu zeigen, welche Macht, welche Kraft diese Engel haben. Weitaus mehr, als sie jemals in diesem Fleisch, in diesem fleischlichen Leben haben könnten. Deswegen ist es auch so sinnlos, da große Armeen aufzubauen und zu meinen, man müsste mit diesen Armeen unsere Feinde bekämpfen, wer immer diese Feinde sind. Denn Gott lenkt die Kriege der Welt, vor allen Dingen dann, wenn es sich um solche Kriege handelt, die ein gewisses Resultat erzielen sollen im Sinne seines Planes. Und wir als Christen sollen sowieso nicht Krieg führen und kämpfen und eine Waffe in die Hand nehmen und andere damit erschießen wollen. Aber in 2. Chronik Kapitel 32, da lesen wir die Verse 20 bis 21. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten deswegen und schrien gen Himmel. Und der Herr sandte einen Engel, und er vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assyrien, dass er mit Schanden wieder in sein Haus zog, und als er in seines Gottes Haus ging, da fällten ihn dort seine Söhne, sein eigenes Fleisch und Blut, durch das Schwert. Gottes Engel tat dies. Wenn wir in Bedrängnis sind, versuchen wir dann auf eigene Kraft der Problematik Herr zu werden? Oder wenden wir uns an Gott im Gebet? Und beten wir zu Gott um sein Eingreifen? Und zu seiner Zeit wird Gott es tun. Und schauen wir uns einmal an, was hier geschrieben steht, wie er es getan hat damals und wie er es auch wieder heute tun wird. Und in naher Zukunft, Vers 9, Habakkuk 3 und Vers 9. Du zogst den Bogen hervor, wie du geschworen hattest, den Stämmen Sela, und verteiltest die Ströme im Land. Vers 10, die Berge sahen dich, und ihnen ward bange. Der Wasserstrom fuhr dahin, die Tiefe ließ sich hören, die Höhe hob die Hände auf. Was ist damit gemeint? Nun, Psalm 77, angefangen in Vers 12. Hier lesen wir über die gewaltige Macht Gottes. Gott kann helfen. Und Gott wird zu seiner Zeit helfen. Und das ist der Trost, das ist die Hoffnung, die uns hier Habakuk präsentiert. Und er denkt an diese Wunder, an dieses gewaltige Eingreifen Gottes in der Vergangenheit. Und er weiß, dass Gott erneut in der Zukunft, in der Endzeit, für sein Volk eingreifen wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Im Psalm 77, da lesen wir angefangen in Vers 12. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn, ja, ich gedenke an seine früheren Wunder und sinne über alle seine Werke und denke seinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Vers 15, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm, die Kinder Jakobs und Josefs, Selah. Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten, die dicken Wolken, großen Wasser, die Wolken donnerten. Deine Pfeile fuhren einher, deine Donner rollten, Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und wankte, Vers 20, dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Vielfach sehen wir Gottes Wirken nicht so. Es ist nicht so offensichtlich. Aber es gibt ja eine geistige Welt und viele Dinge geschehen in der geistigen Welt. Es gibt mächtige Kämpfe auch in der geistigen Welt, wo Dämonen versuchen, gegen Gottes Engel zu kämpfen. Aber Gott ist viel mächtiger als die Dämonen, als Satan, der Teufel. Und letztendlich ist es auch so, dass 2/3 aller geschaffenen Engel heilige Engel sind. Und nur 1/3 aller geschaffenen Engel wurden zu Dämonen. Also selbst von dieser Situation her gesehen, sind Engel weitaus mächtiger als Dämonen, aber letztendlich ist Gott natürlich der Allermächtigste. Und er lässt nur Satan das tun, was er ihnen ausdrücklich zu tun zulässt. Aber in 2. Mose Kapitel 14 und in Vers 22, da lesen wir, und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer und auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Ja, die Höhe hob die Hände auf, wie diese Wassermauern. Und die Israeliten gingen hindurch. Nun, wir mögen heute nicht vor einem buchstäblichen Roten Meer stehen. Wir mögen heute nicht buchstäblich sehen, dass sich die Wasser des Roten Meeres spalten. Aber Christus spricht davon, dass selbst ein Berg uns nicht irgendwie beeinflussen kann in der Weise, dass dieses Problem, das so groß ist wie ein Berg, nicht behoben werden kann, wenn es Gottes Wille ist. Und wenn wir daran glauben. Vers 11, Habakuk 3, Vers 11. Sonne und Mond standen still. Deine Pfeile fuhren mit Glänzen dahin und deine Speere mit Leuchten des Blitzes. An was erinnert uns das? Natürlich. Josua Kapitel 10, aber lesen wir diese Stelle noch einmal. Das ist auch ein Wunder, das Gott bewirkt hat. Daran sollen sich auch die Menschen erinnern. Deswegen beschreibt Habakuk dies hier. In den Zeiten der Not, die meisten Menschen glauben gar nicht daran. Die glauben natürlich auch nicht an Noah und seine Arche. Die glauben nicht, dass Israel durch das Rote Meer ging. Die glauben auch nicht, dass hier das geschehen ist, was in Josua Kapitel 10 geschrieben steht, die Verse 13 bis 14. Und dann können sie natürlich auch keine Hoffnung haben, dass Gott in ihrem Leben eingreifen wird. Hosea 10, Vers 13, da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte, ist dies nicht geschrieben im Buch der Redlichen und des Redlichen? So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, fast einen ganzen Tag, und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte, denn der Herr stritt für Israel. Sieh, Gott hat die Kriege geführt. Letztendlich hat Gott alles dies bewirkt. Vers 12. Alles dies zeigt deutlich, dass es um Endzeitprophezeiungen geht. Habakkuk 3 und Vers 12. Du zertratest das Land im Zorn, der Zorn Gottes, die letzten 7 Plagen. Und du zerdroschest die Heiden im Grimm, wiederum der Zorn, der Grimm Gottes. Damals war das alles nur ein Vorläufer von dem, was in naher Zukunft geschehen wird. Und nun lesen wir Vers 13. Hier kommt der Trost, die Hoffnung, die Ermutigung, die Zusicherung, die Versicherung, dass Gott auf seinem Thron ist und genau sieht, was geschieht in ihrem Leben, in meinem Leben. Und dass er eingreifen wird zu dem Zeitpunkt, wenn er es für richtig hält. Vers 13, du zogst aus, deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten. Du zerschmettertest das Haupt. Die Rede ist hier von dem Tier. Das ist noch etwas, was kommen wird. Jesus Christus wird das Haupt des Tieres zerschmettern. Er wird ihn in den feurigen Pfuhl werfen, wenn er zurückkommt, dass er dort verbrannt wird. Du zerschmettertest das Haupt im Hause des Gottlosen, der gesamten chaldäischen, babylonischen Macht. Gottlose, die sich vielleicht darauf etwas einbilden, dass sie in Anführungszeichen Gott folgen, aber sie folgen dem falschen Gott, diesem falschen Propheten, der vielleicht von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Wie es ja auch geschrieben steht, dass er in dem Tempel Gottes sitzen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und die folgen dem. Aber sie sind gottlos in den Augen Gottes, des wahren Gottes. Und Gott wird das Haupt, das Tier, der Chaldäer, der Gottlosen zerschmettern. Und er wird entblößen die Grundfeste bis an den Hals. Nichts wird übrig bleiben. Nichts wird übrig bleiben von dieser Armee. Selah, sagt er hier. Denk auch daran mal ein bisschen näher. Die Schlachterbibel schreibt, du ziehst aus zur Rettung oder zum Heil deines Volkes. Zum Heil mit deinem Gesalbten. Darum geht es hier. Es geht um Jesus Christus. Möglicherweise geht es auch um David, der auferweckt werden wird, wenn Christus zurückkommt. Und wir lesen ja, dass es noch einen versuchten Krieg geben wird im Millennium, zu Anfang des Millenniums, wenn die Scharen des Ostens kommen werden, um dann über Israel, die dann im gelobten Land sein werden, die Israeliten herzufallen. Aber Gott wird da natürlich eingreifen, übernatürlich. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes zum Heil mit deinem Gesalbten. Gott kommt, Jesus Christus kommt, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Er kommt, um uns zu retten. Wenn er nicht kommen würde, heißt es, wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch am Leben bleiben. Und er kommt, um die Völker, alle Völker, zu bestrafen. Vers 14. Du durchbohrtest mit seinen Speeren, achten Sie darauf, mit seinen Speeren, das Haupt seiner Scharen, die wie ein Wetter kamen, mich, vielleicht Juda, vielleicht das geistliche Juda, die Kirche Gottes, zu zerstreuen, und freuten sich, als fräßen sie die Elenden im Verborgenen. Schauen Sie, er bekämpft diese Armeen, Gott bekämpft diese Armeen mit den eigenen Waffen dieser Armeen. Wie ist das zu verstehen? Und schauen wir uns einmal in Sacharja Kapitel 14 an, was hier über diesen Zeitpunkt gesagt wird, wenn die Völker sich versammeln, um gegen den wiedergekehrten Christus zu kämpfen. Ein Wahnsinn, aber so verblendet werden sie sein, so dämonisch besessen werden sie sein, dass sie meinen, sie könnten den wahren Gott bekämpfen. Sacharja 14 und Vers 13, da heißt es, an jenem Tage wird der Herr eine große Verwirrung unter ihnen anrichten, so dass einer den anderen bei der Hand packen und seine Hand wieder des anderen Hand erheben wird. Die werden sich selbst bekriegen. Wiederum in 2. Chronik gibt es hier auch einen Vorläufer. Das hat Gott damals auch schon getan. Und Gott ist derselbe. Und er wird es wieder tun. Er wird dies wieder bewirken. In 2. Chronik Kapitel 20 und in Vers 22. Und als die Menschen, die jetzt bedroht waren, als sie anfingen mit Danken und Loben, die haben Gott bereits davor gedankt, dass er eingreifen würde, weil sie wussten, dass er eingreifen würde. Als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Und es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, wurden sie einer dem anderen zum Verderben. Die haben sich gegeneinander gestellt, schauen Sie. Die haben sich gegeneinander bekämpft. So ist es damals geschehen, das hat Gott bewirkt, dass das geschehen würde, so wird es wieder geschehen. Ja, du durchbohrtest mit seinen Speeren das Haupt seiner Scharen, heißt es hier. Jetzt in Vers 15. Deine Rosse gingen im Meer, im Schlamm großer Wasser. Das war damals, wiederum, als Gott Israel aus Ägypten herausholte. Aber es ist dies auch ein Hinweis auf das, was noch geschehen wird. Denn in Micha Kapitel 7, gibt es eine Stelle, die sich auf das bezieht, was noch kommen wird. Auf das, was geschehen wird, wenn Christus die Israeliten und die Juden aus der Sklaverei führen wird, aus der Gefangenschaft und vielleicht auch solche innerhalb der Kirche Gottes, die nicht als würdig erachtet worden waren, am Ort der Sicherheit zu sein und beschützt zu werden während der großen Trübsal, aber die überleben, auch in Gefangenschaft. In Micha Kapitel 7 und in Vers 15. Lass uns Wunder sehen, wie zu der Zeit, als du aus Ägyptenland zogest. Nun, wir haben gerade über diese Wunder gelesen. Ähnliche Wunder mag es wiedergeben. Einige Hinweise gibt es bereits schon im Buch der Offenbarung, dass gewisse Plagen ausgeschüttet werden, die ähnlich sind wie die, die Gott damals über Ägypten ausgeschüttet hat. Aber es ist auch ein Hinweis auf Gottes übernatürliches Eingreifen in der Zukunft. Vielleicht auch mit seinen Engeln. Denn letztendlich hatte er damals, wie wir hier gesehen haben, auch Engel dabei gehabt, dazu benutzt. Und hier wird von den Rossen gesprochen. Das heißt, deine Rosse gingen im Meer. Nun damals, zur Zeit von Ägypten, als Israel durchs Meer ging, das waren nicht unbedingt jetzt Rosse in dem Sinne von Israel, aber es waren die Rosse der Engel, die scheinbar dabei waren. Und jetzt geht Habakuk zurück im nächsten Vers auf das Eingreifen und auf die Ereignisse Gottes, wenn er dazu beitragen wird, dass Babylon, Israel und Juda angreifen wird. Denn es wird ja auch letztendlich natürlich durch Satan hervorgerufen. Es ist der Zorn Satans, aber Gott lässt es zu. Wegen der Sünde. Wegen des sündhaften Verhaltens der modernen Israeliten und Juden. Und so heißt es hier in Vers 16, weil ihr solches hörte, das Wort solches steht nicht unbedingt im Urtext, weil ich hörte, und jetzt hört er auch von den schlimmen Plagen, die kommen werden, da bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei, Eiter geht in meine Gebeine, meine Knie beben, dieweil ich ruhig harren muss, bis auf die Zeit der Trübsal, da wir hinaufziehen zum Volk, das uns bestreitet. Nun, die Elberfelder-Bibel schreibt, jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er, der Herr, heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Nun, denken wir an die Prophezeiung Buch Offenbarung, wenn die wahre Kirche Gottes an den Ort der Sicherheit sich begibt, da wird Satan seine Armeen, das Wasser, denen hinterher schicken, um sie zu vernichten. Aber Gott wird eingreifen, die Erde wird sich auftun, diese Armeen werden vernichtet werden. Möglicherweise ein Hinweis auf diese Situation. Die Authorized Version, die King James Bibel schreibt, sodass ich ruhen möge am Tage der Trübsal, wenn er heraufkommt zu dem Volk, er wird sie mit seinen Truppen einnehmen. Nun, wenn das man so sieht, was ist damit gemeint? Zunächst einmal er, Habakuk, stellvertretend für die wahre Kirche Gottes, die werden ruhen am Tage der Trübsal, die werden am Ort der Sicherheit sein. Wenn er heraufkommt, erwarten, wenn das Tier heraufkommt zu dem Volk, damit könnte Israel und Juda gemeint sein, und er wird sie, nämlich die Israeliten, mit seinen Truppen den Senation, Nationen, Gruppen einnehmen. Auch das ist richtig, denn das Tier wird in der Tat gegen Israel und Juda kämpfen. Aber vergleichen wir auch eine Stelle in 2. Chronik, Kapitel 19. 2. Chronik, Kapitel 19. Und lesen wir einmal Vers 2. Wie sieht das nämlich mit uns aus? Sollen wir auf einmal jetzt Partei ergreifen? Oh, ich nehme jetzt Partei für die armen Amerikaner und die armen Engländer. Oder ich nehme jetzt Partei für die kommenden Babylonier, weil ich bin Deutscher, ich muss ja hier mein Land unterstützen. Oder ich nehme jetzt Partei für die Meder, für die Russen, denn ich bin letztendlich Russe. Schauen Sie, wir haben gerade gezeigt, dass alle diese Nationen, alle diese Menschen, die in diesen Armeen kämpfen werden und diese Armeen unterstützen werden, gottlos sind, ungerecht sind, pervertiert sind. Was heißt es hier in 2. Chronik, Kapitel 19 und Vers 2? Und er ging, und es ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und sprach zum König Josaphat: Solltest du so dem Gottlosen helfen? Der Josaphat war in gewisser Weise gerecht. Solltest du so dem Gottlosen helfen? Und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn des Herrn. Wenn wir uns so verhalten, wie in diesem Falle dummerweise Josaphat sich verhalten hat, weil er meinte, er müsse jemanden unterstützen, der aber in Gottes Augen gottlos war, dann wird über uns Gottes Zorn ergehen. Wir können niemanden unterstützen, der gottlos ist. Die Regierungen und die Regierungsführer dieser Welt. Deswegen sollen wir uns auch nicht an Wahlen beteiligen, um einen Regierungsführer zu wählen. Denn wir wissen alle, das ist Satans Welt und Satan ist der Gott dieser Welt und der Herrscher über diese Welt. Nicht Gott. Gott lässt es zu, damit der Mensch endlich mal seine Lektion erlernt, dass ohne Gott jedes Wirken, jedes Betreiben nichtig ist, nutzlos ist, zum absoluten Massenmord der gesamten Welt führen wird. Ich kenne viele, die einmal gewusst haben, dass man nicht wählen soll. Gerade dann, wenn man sich auch noch als zur Gotteskirche zugehörig betrachtet hat. Und die heute wählen. Es ist, als ob die überhaupt niemals die Wahrheit erkannt hätten, als ob sie jetzt total ein Brett vom Kopf hätten, als ob sie alle Tassen nicht mehr im Schrank haben. Hoffentlich gehören sie nicht zu denen. Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht grünen, wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Die Arbeit am Ölbaum ist vergeblich und die Äcker bringen keine Nahrung. Die Schafe werden aus den Hügeln gerissen und werden keine Rinder in den Ställen sein. Eine totale weltweite Verwüstung und Vernichtung findet statt. Aber dann heißt es in Vers 18, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Nun, man kann auch eine Verbindung herstellen zwischen diesen beiden Versen, wie es zum Beispiel die Authorized Version, die King James Bibel tut. Die schreibt nämlich, denn wenn auch der Feigenbaum nicht grünt und so weiter, will ich mich doch freuen im Herrn. Das ist der Trost. Egal, was für Situationen um uns herum vor sich gehen, egal, was für einen Wahnsinn und für willkürliche, diktatorische Maßnahmen um uns herum von Regierungsoberhäuptern über uns hereingebracht werden, wir müssen eines begreifen. Gott weiß darum. Und er wird diese Menschen alle zur Rechenschaft ziehen, die Unheil über diese Welt bringen. Er wird die Menschen zerstören, die diesen Planeten zerstören und verwüsten. Aber Gott wird es tun. Es ist nicht unsere Aufgabe, es zu tun. Aber wir müssen schon klagen und weinen und seufzen, wenn wir die Pervertierungen um uns herum sehen. Wenn wir die Maßnahmen um uns herum sehen, die nichts weiterbringen als Unheil über die Menschen, die die gesamte Welt zerstören werden. Ein Vorläufer von diesem dritten nuklearen Weltkrieg, der kommen wird. Und wir werden alle gewarnt, dass wir nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen dürfen. Heute sind viel zu viele schon bereit, gewisse Maßnahmen von Regierenden zu unterstützen, zu akzeptieren, obwohl in gewisser Weise einige von denen zumindest gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wir haben eine Broschüre veröffentlicht, das heißt, wir sind dabei, sie zu veröffentlichen. Wir haben sie auf unserer Webseite bereits schon hochgeladen. Sie ist dabei, gedruckt zu werden. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Broschüre sollten Sie auf jeden Fall lesen. Wir werden Ihnen noch sagen, wann genau Sie erkennbar ist. Meine Antworten, wenn wir sie haben werden, wenn wir sie erhalten werden, dann werden wir sie natürlich Ihnen weiterhin anbieten und erneut anbieten, auch als gedrucktes Exemplar. Aber es ist dies alles ein Test heute bereits schon. Wie weit sind wir bereit, den Maßnahmen von Regierenden zu folgen, wenn sie die Gesetze und die Gebote und die Anordnungen und Vorschriften Gottes übertreten? Ich will mich freuen des Herrn, ich will fröhlich sein in Gott meinem Heil, sagt es hier in Habakuk 3, Vers 18. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 41 an. Was sagte uns Christus? Trachtet zunächst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und euch wird geholfen werden. Die Prioritäten müssen natürlich die richtigen sein. Jesaja 41, Vers 16. Wir sind heute berufen und dazu aufgefordert von Gott, das Evangelium vom Reich allen Nationen zu verkündigen. Natürlich kann nicht jeder einen aktiven Teil daran haben, das ist klar. Nicht jeder soll jetzt auf einmal anfangen, hier Sendungen zu machen und Bücher zu schreiben und so weiter und so fort. Aber sind Sie dabei, auch in Ihren Gebeten dieses Werk zu unterstützen? Auch finanziell, wenn Sie es können. Aber es muss Ihre Entscheidung sein. Natürlich lehren wir den Zehnten heute, das ist Gottes Gebot. Aber jemand, der noch nicht ein Mitglied der Kirche ist, wenn er will, kann er zu einem Mitarbeiter werden und uns finanziell unterstützen. Oh, jetzt, wenn ich das sage, da werden natürlich wieder einige da Oberwasser kriegen. Ach, der Herr Link ist nur da, um Geld von uns zu erhalten. Schauen Sie, es ist Gott, der Ihnen entweder diese Inspiration gibt oder nicht. Aber wenn er sie Ihnen gibt, dann sollten Sie auch darauf achten. Denn wenn Sie erkannt haben, was die Wahrheit ist, und wenn Sie dann sich weigern, den Zehnten zu zahlen und Opfergaben, wie es im Buch Malachi geschrieben steht, dann sind Sie ein Dieb. Dann betrügen Sie, bestehlen Sie Gott. Denn der Zehnte gehört Ihnen gar nicht. Der Zehnte gehört Gott. Gott gehört ohnehin alles. Aber er hat Ihnen 90% Ihres Einkommens gewährt. Aber er besteht darauf, dass 10% Ihres Einkommens, der Zehnte, an seine Kirche gezahlt wird. Und er sagt, warum betrügt ihr mich? Und warum habt ihr so viel Unglück in eurem Leben? Nun, weil ein Fluch über euch lastet. Er sagt, das gesamte Volk ist verflucht. Weil sie betrügen mich, indem sie meinen Anforderungen nicht gerecht werden. In Jesaja 41 und in Vers 16, da lesen wir, du sollst sie worfeln, die Feinde Gottes, dass der Wind sie wegführt und der Wirbelsturm sie verweht. Du aber, sie aber, du aber wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des heiligen Israels. Ja, man freut sich auf das Eingreifen Gottes. Man weiß natürlich um die Schrecknisse, die geschehen werden, das ist klar. Aber man freut sich, dass man sieht, Gott ist auf seinem Thron. Er ist der gerechte Gott, der das Ungerechte nicht einfach übersieht. Der für sein Volk eintritt. Der seinem Volk helfen wird. Lesen wir auch Jesaja Kapitel 61, die Verse 10 bis 11. Was hatten wir gelesen? Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Das hatten wir in Habakuk gelesen. Jetzt lesen wir in Jesaja Kapitel 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wir sind die Braut Jesu Christi. Die wahre Kirche ist mit Jesus Christus verlobt, vertraut, geistlich gesehen. Und sie wird eine Hochzeit feiern mit ihm, wenn er zurückkommt. Und dieses Hochzeitsmahl wird eingenommen werden, zusammen mit Christus, wenn er zurückkommt, hier auf dieser Erde, nicht irgendwo im Himmel. Das ist prophezeit und wir können uns jetzt schon darüber freuen, dass dies geschehen wird, in naher Zukunft geschehen wird. Lesen wir jetzt weiter den letzten Vers in Habakuk Kapitel 3 und Vers 19. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Höhen führen. Und das ist vorzusingen auf meinem Seitenspiel. Was ist damit alles gemeint? Nun schauen wir uns einmal 2. Samuel an, Kapitel 22. 2. Samuel, Kapitel 22 und in Vers 34. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Das sind die wahren, gerechten Höhen, sozusagen. Man steht mit Gott auf seiner Höhe. Das heißt nicht, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Das heißt, dass wir zusammen mit Gott auf dem gleichen Plateau stehen, sozusagen. Teilhaben an Gott, dass wir Teil sind seiner Familie, dass wir hineingeboren werden als Gottwesen in seine Gottfamilie. Es gibt nämlich auch andere Höhen, auf denen wollen wir nicht stehen. Auf denen stehen heute allerdings die meisten Menschen. In 5. Mose, Kapitel 33. 5. Mose, Kapitel 33 und in Vers 29. Wohl dir, Israel. Und wir sind heute das geistliche Israel. Wir sind heute geistliche Juden. Was auch besagt, dass wir die Gesetze, die geistlichen Gesetze des Alten Testamentes zu halten haben, inklusive den Sabbat, inklusive die heiligen Festtage. Die sind in keinster Weise abgeschafft. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich? Du Volk, das sein Heil empfängt durch den Herrn, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist. Gott wirkt diesen Sieg für uns. Deine Feinde werden dir schmeicheln, oder die werden das anerkennen, das heißt, die Menschen aus der Synagoge Satans werden sogar zu dir kommen, vor dir niederknien, dich anbeten, erkennen, dass du von Gott geliebt bist, wie es im Buch der Offenbarung steht. Deine Feinde werden dir schmeicheln und du wirst auf ihren Höhen einherschreiten, ihren Höhen. Mit anderen Worten, zunächst einmal waren das Höhen, die dem Heidentum gewidmet waren. Aber dann wird sich das ändern. Dann werden auch die Feinde Gottes zur Erkenntnis kommen, werden sich bekehren, werden die falschen Religionen mit der einzig wahren richtigen Religionen und Religion ersetzen. Es gibt nämlich nur eine richtig wahre Religion. Die Religionen dieser Welt sind alle Teil des satanischen Systems. Auch das müssen wir begreifen. Denn Satan ist der Gott dieser Welt. Und so lesen wir zum Abschluss eine weitere Stelle in Psalm 18. Und ich habe Ihnen hoffentlich heute gezeigt, wie sehr die Aussagen im Buch Habakuk auf uns heute zutreffen. Natürlich auch die Aussagen bereits schon in den ersten beiden Kapiteln, aber es ging mir heute hauptsächlich um das dritte Kapitel, wo alles dies behandelt wird und die Fragen, die Habakuk gestellt hat, die werden hier beantwortet. Wie auch im Buch Hiob ganz zu Schluss Gott spricht und Hiob sagt, okay, vergleiche mal deine Fähigkeit mit der meinigen. Und du meinst, du bist mehr gerechter als ich? Aber hier in Psalm 18 und in Vers 32, und das ist das, woran wir immer und immer wieder denken müssen, auch in diesen Zeiten des Wahnsinns, des Irrsinns, des verrückten Regierens in aller Welt. Psalm 18, Vers 32. Denn wo ist ein Gott außer dem Herrn? Oder ein Fels außer unserem Gott. Und Gott rüstet mich mit Kraft. Und er macht meinen Weg ohne Tadel. Denn er lebt in mir. Jesus Christus lebt in mir. Und er hilft mir und er zeigt mir den Weg. Und wenn ich sündige, dann vergibt er mir, wenn ich bereue. Sodass ich ohne Tadel leben kann, bis ich dann wieder sündige, bis ich dann wieder bereue, bis ich dann wieder Vergebung erlange. Damit wird Gottes Gerechtigkeit in mir offenbart. Schauen Sie, es ist nicht mein Verdienst. Es ist nicht Ihr Verdienst. Aber er macht meine Füße gleich den Hirschen, Vers 34, und stellt mich auf meine Höhen. Das Gleiche, was wir eben gelesen haben in Buch Habakuk. Gott macht dies. Gott zeigt uns den Weg. Denken wir immer daran, es ist Gott, der uns leitet, der uns führt, der uns trägt, wenn wir getragen werden müssen. Der unsere Probleme für uns beseitigt, wenn wir uns an ihn wenden. Es ist kein Problem in unserem Leben, das für Gott zu schwierig wäre. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, wenn seine Engel auf unserer Seite sind, dann kann uns Satan gar nichts. Dann können seine Dämonen uns gar nichts. Wir wenden uns an Gott. dann können Satans Herrschenden, auch diese menschlichen Führer und Leiter, die können uns gar nichts anhaben. Ah, die können uns sogar unser Leben nehmen, natürlich. Aber das können sie weiter dann nichts mehr tun. Aber Gott kann uns das ewige Leben nehmen und darum geht es uns. Darum sollte es uns gehen. Deswegen sollen wir Gott verehren und wir sollen verstehen, dass er der Herr ist, auch der Herr in unserem persönlichen Leben. Nehmen Sie es ganz persönlich. Wenn Christus in Ihnen lebt, nehmen Sie es persönlich an. Ist das nur so eine theoretische Floskel oder ist das ganz persönlich zu sehen, ganz individuell zu sehen? Und wenn das der Fall ist, ja warum wenden Sie sich dann gegen ihn und sündigen und wissen genau, was ich jetzt tue, ist verkehrt. Aber ich tue es trotzdem. Ich trete den Sohn Gottes mit Füßen. Ich tue es trotzdem. Nein, tun Sie das nicht. Und wenn Sie dabei sind, abzufallen, oder wenn Sie dabei sind, berufen zu werden, aber sich nicht im Klaren sind, werde ich jetzt berufen, dann nehmen Sie Gott bei seinem Wort und verlassen sich auf seine Hilfe. Beten Sie zu ihm, dass er Ihnen helfen wird, und er wird es tun. Und egal, was in unserem Leben geschieht, egal, was in der nahen Zukunft geschehen wird, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann wird nichts da sein, was uns scheiden kann, wie es heißt, von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtigen Entscheidungen immer und immer wieder treffen, dass wenn Sie straucheln, dass Sie zu Gott beten und die Kraft erhalten, sich wieder aufzurichten. Wenn Sie wollen, ist damit ein Segen ausgesprochen. Es ist ein Segen, den ich Ihnen wünsche, dass er Ihnen von Gott gegeben wird, dass Sie weiterhin das Richtige tun, sich nicht ablenken lassen von dem Falschen, nicht ablenken lassen von diesen Philosophien dieser Welt und diesen Ideen und dieser Propaganda, die immer und immer wieder auf Sie einstürmt. Achten Sie nicht auf die Propaganda-Prediger, ob es jetzt politische Prediger sind, ob es jetzt religiöse Prediger sind, ob es jetzt wissenschaftliche Prediger sind, ob es jetzt Prediger der Wirtschaft sind, des Rechtssystems, des Militärs, was auch immer es sein mag. Alles das ist Nichtigkeit, wenn er sich gegen das verhält, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und deswegen ist die Klugheit dieser Welt nichts weiter als Narrheit in den Augen Gottes. Seien Sie kein Narr, sondern werden Sie klug, werden Sie weise, werden Sie einsichtig. Gott wird Ihnen diese Einsicht geben, wenn Sie willens sind, ihm beim Wort zu nehmen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.